Hallo und herzlich willkommen zurück in der Strafbar in Folge 52. Ja, das ist ein Problem. Folge 52 mit dem nicht so schönen Titel Tötungen im Jugendrecht und Barbara Salisch für alle. Wer sind wir? Ich bin Laura Schneider, ich bin Verwaltungsjuristin, Doktorandin und Kommunalpolitikerin und mache das mit Daniel. Und wer ist Daniel?
Daniel ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht aus Hannover. Kommunalpolitik mache ich auch, aber nicht so hardcore wie Laura. Ich nerv da nur. Gut. Laura, was machen wir denn hier? Laura ist so eine Art Chefin in der Kommunalpolitik, die darf nicht nerven. Die wird genervt. Laura, was machen wir denn hier?
Wir reden über Strafrecht, wir reden über aktuelle Fälle, Gesetzesvorhaben, alles, was so rechts und links mit dem Strafrecht zu tun hat. Wir sind dabei keine Vorlesung. Wir machen auch mal Fehler und freuen uns auch dann darüber, wenn ihr sie berichtigt. Genau, und wenn ihr eine Rechtsberatung braucht, dann geht zum Beispiel zu Daniel.
Genau, und nicht im Podcast. Obwohl, das hatten wir auch noch nie, dass uns jemand angeschrieben hat. Ich hatte aber schon mal, dass Leute mich angeschrieben haben. Gut, wir unterhalten uns heute über ein etwas, über ein Thema. Ich erkläre auch gleich, warum wir drauf gekommen sind. Es hat nämlich einen doppellokalen Bezug, so muss man sagen.
Ja, ein bisschen gruselig.
Ja. Und genau, ein bisschen gruselig. Also wir unterhalten uns heute zuerst über Tötungen durch Jugendliche. Also nicht von Jugendlichen. Also nicht, dass die Jugendlichen am Ende tot sind. Sondern das am Ende, ja das auch, sondern wenn Jugendliche, wir reden auch noch über Heranwachsende, die Definition kommt gleich, Menschen töten, andere Menschen töten. Anders ist derer 2, das ist beides so ein bisschen nah ans dran, weil wir jemanden kennen, der ganz gut kennt, der in Salzgitter arbeitet und weil ich aus Wunsdorf komme. Und also ursprünglich und Laura auch in einer Stadt neben, also so schwer ist sie nicht rauszufinden, also Laura kommt aus der Nachbarstadt von Wunsdorf. Wunsdorf? Ja, genau, erklären wir gleich. Google ist
einer
mit
der
D.
Nachbarstädte. Ja.
Genau, also Wunsdorf ist nicht nur, kommen wir gleich zu, also Wunsdorf ist nicht nur dafür da, dass immer alle Flugzeuge da losfliegen, wenn irgendwo ein Transportflugzeug der Bundeswehr hin muss. Also, was ist der Anlass? Salzgitter, für die, die nicht so regional verordnet sind, das ist also ein Städtchen am Harz, Goslar, so, das ist da auch in der Ecke.
Ja, ist richtig.
Genau, und in Salzgitter sollen im Sommer 2022, also gut vor 7 Monaten, ein 13- und ein 14-Jähriger eine 15-Jährige getötet haben. Und man liest dort von Hass als Motiv und es gibt ein, zwei ganz unschöne Schilderungen dieser Tat. Und in Wunsdorf soll, das ist jetzt noch keine vier Wochen her, Wunsdorf liegt in der Region Hannover, einen 14-Jährigen getötet haben. Und in beiden Fällen war es so, dass die Beschuldigten und die Getöteten auf die gleiche Schule gingen, also jeweils in Wunsdorf und Salzgitter, ne? Nicht alle 4 auf eine und alle 5. Und dass das relativ fiese Tötungen waren. Ne? Also was ist eine fiese Tötung? Ja. Jede Tötung ist grundsätzlich fies. Aber es ist natürlich was anderes, wenn zwei besoffene Erwachsene sich im Streit so lange triezen und dann beide ein Messer ziehen und sagen, jetzt gehen wir eine Messerstecherei und einer bleibt liegen. Oder solche Gespäße. Oder ne? Das ist natürlich was anderes, als wenn man dann das liest. Das und so. Um die Details geht's heute gar nicht. Oder vielleicht nur ganz am Rande. Aber, und deswegen haben wir das mal aufgenommen, wir haben in beide Städte familiäre Verbindungen und uns, also zumindest mir ist es so vorgekommen, als wenn auch tatsächlich unsere Familien, die ja, Laura, du bist die einzige Juristin in deiner Familie, ne? Oder gibt es da noch irgendwo eine anderen?
Genau.
Gibt's nicht. Nein, und ich bin der erste Akademiker und einzige Jurist in meiner Familie, deswegen ist es auch ganz einfach.
Wird dann immer gefragt, gerade in solchen Fällen.
Ja, und ich habe halt erlebt, dass solche Tötungen, auch wenn die Leute dann nichts mit denen zu tun haben, aber wenn es regional ist, schon Familie, also ganz normale Menschen so, nicht solche abgedrehten wie Laura oder mich, ganz relativ beschäftigen. Und wenn man mal anguckt, wie viel Berichterstattung es da gibt, auch überregional, scheint das also ein Thema zu sein. Und da wollten wir mal ein bisschen über die rechtlichen Hintergründe reden. Ja, wir fangen mal an mit der...
Wobei auch ich sagen muss, auch mich als Juristin, die durchaus auch schon viele fiese Dinge gelesen hat, die Menschen sich so gegenseitig antun können, sowas ist dann schon auch noch immer was im negativen Sinne auffälliges, Besonderes schon. Also Es gibt einen Artikel, ich sage jetzt nicht, wo er ist, weil ich ihn eigentlich nicht supporten möchte, aber es gibt einen Artikel über den einen, das eine Tötungsdelikt, wo das sehr deutlich beschrieben wird, was dort stattgefunden haben soll. Das ist schon nicht ganz ohne, auch für jemanden, der sich häufiger mit solchen Thematiken vielleicht beruflich befasst.
Ja, also sagen wir mal so, ich bin da so ein bisschen...
Daniel ist noch, ja, also noch abgehärteter.
Ja, also noch abgehärteter. Also das ist schon so. Also es gibt, also ich erlebe das in der Praxis, dass es Rechtsanwälte gibt, die zum Beispiel sagen, ich mache nichts mit Kindern. Mhm. Und wenn ich dann so sage, aha, ja, es kommt auch noch, wenn du eigene Kinder hast. Ne? Habe ich jetzt noch nicht. Ich habe Verwandtschaft. Ich habe auch Verwandtschaft an der Schule in Wunsdorf, auf der das passiert ist. Also mich trifft es nicht besonders hart. Mich das mag aber tatsächlich dann schon eine Situation sein, die dazu führt, weil ich habe auch schon vollendete Tötungsdelikte verhandelt und verteidigt und auch schon schweres sexuellen Missbrauch von Kindern verhandelt und irgendwann schiebt man dann das weg. So, weil wenn ich drüber nachdenke, wie es der Familie geht von ja, jemandem, der getötet wird, und wenn ich das diskutiere, wenn ich überlege, wie es Menschen geht, die missbraucht werden, dann kann ich nicht mehr funktionieren. Und ich beobachte an mir zum Beispiel, ich war vor einiger Zeit, gab es eine Situation, wo ich mit einem Opfer eines sexuellen Übergriffs bei der entsprechenden medizinischen Einrichtung, dass ich da, ist jetzt egal warum, aber ich habe die begleitet aus Gründen. Und es ist schon einfacher, den Vergewaltiger zu vertreten als die Vergewaltigte, um das mal vorsichtig zu sagen. Ja, also das ist die einfachere Aufgabe, weil da die Gefechtslage klar ist. Ne? Da geht es entweder darum, klarzumachen, das ist nicht passiert, ja, oder es ist passiert, aber nicht so, oder es ist passiert so und man muss jetzt gucken, dass man idealerweise Schlimmeres verhütet auf Seiten des Täters, und das ist halt nicht die einfachere Situation. Aber deswegen, vielleicht bin ich da auch abgestumpft. Es wird sicherlich irgendwann der Tag kommen, wo ich mal so eine Opferfamilie vertrete, dann das wird bestimmt ganz schön anstrengend.
Ja, das glaube ich.
Ja, also ich habe, wobei, ich war sogar noch nicht in der Presse, weil ich eine Opferfamilie vertrete, aber da ist es mehr oder weniger ein Unfall gewesen. Also mache ich auch, und mir fällt gerade auf, wie anstrengend das ist. Ja. Aber es ist halt nicht das klassische Messer oder sowas, sondern da ist ein Auto im Spiel und das ist ganz anstrengend. Okay, also von der persönlichen Perspektive, wenn ihr Menschen an wirklich in vollkommen verzweifelten Situationen kennenlernen wollt, werdet Strafverteidigerin oder Strafverteidiger. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich verraten kann. Man lernt verschiedene verzweifelte Menschen kennen. Aber wir kommen mal zurück zum Strafrecht. Und zwar ist es so, dass das ist jetzt auch für niemanden eine Neuigkeit, die Täter unter 14 in Deutschland, oder Beschuldigte unter 14, aber am Ende reden wir jetzt mal kurz von Tätern, da gibt es keine strafrechtlichen Maßnahmen. Das heißt, wenn man noch nicht 14 ist, kann man machen, was man will, in Anführungsstrichen. Man wird nicht bestraft im Sinne des Strafrechts. Also man kriegt keine Geldstrafe, man kriegt keine Freiheitsstrafe. Man kriegt keine Sicherheitsverwahrung. Man kann auch nicht nach § 63 in eine Psychiatrie oder nach § 64 in eine Entziehungsklinik eingewiesen werden. Was aber schon geht, sind familiengerichtliche Maßnahmen. Das sind Verfahren, die nicht vollkommen öffentlich sind. Dafür muss man sich auch nicht strafbar machen. Das ist also quasi, wenn das Jugendamt nicht mehr weiterkommt, die Eltern nicht zustimmen, dann kann man mit familiengerichtlichen Maßnahmen, das ist eine Richterin oder ein Richter, als Einzelrichter, also relativ viel Macht als Einzelrichter, kann dann natürlich sagen, ich stecke das Kind jetzt in eine Psychiatrie. So, nach den ganzen allgemeinen Regeln, wenn das dem Kindeswohl entspricht, da geht es aber ausschließlich um das Kindeswohl, da geht es nicht um Strafe. Und das Kindeswohl ist natürlich häufig auch die Situation, dass kein weiterer Schaden entsteht. Also wenn ich jetzt mein absurdes Beispiel bin, ich habe einen 10-Jährigen und immer wenn der draußen frei rumlaufen darf, dann holt er sich ein Messer und sticht jemand an, weil er irgendein Problem hat, dann würde man wohl sagen, dass die Unterbringung in einer Psychiatrie, dass er das nicht mehr macht, wäre ganz gut. Das würde auch dem Kindeswohl empfehlen, auch wenn er selber unverletzt bleibt, weil er immer sehr gut zusticht. Ne? So. Das Problem mit der Pressearbeit in Braunschweig, hast du das auf dem Schirm oder soll ich das machen auch?
Nee, habe ich gar nicht auf dem Schirm mehr tatsächlich.
Okay, long story short, der Zusender, der das aus Salzgitter uns mal geschickt hat, möge mir Detailfehler verzeihen. Im Rahmen der Ermittlungsarbeit in der Staatsanwaltschaft Braunschweig, die zuständig ist in Salzgitter, ist es dann so gekommen, dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig in ihrer Pressemitteilung darüber berichtet hat, was mit dem unter 14-jährigen Kind passiert ist, war, dass in Braunschweig, in Salzgitter diese Tat begangen haben soll. Und da gab es im Nachhinein einiges an Ärger, denn der Hintergrund ist ganz klar. Natürlich darf die Staatsanwaltschaft ist ja gar nicht zuständig für unter 14-Jährigen.
Ja.
Und deswegen stellt sich ja die Frage, warum erzählt die Staatsanwaltschaft eigentlich, was mit diesem Kind ist? Und die Frage ist ja, ob diese Maßnahmen des Kindes wohl auch gefährden können. Könnte man nämlich tatsächlich drüber nachdenken. Die Staatsanwaltschaft ist einfach komplett nicht zuständig. Das ist eine reine Frage der Gefahrenabwehr, Polizei. Ne? Also wenn der rumläuft, dann muss man ihn quasi einsammeln. Und darüber hinaus hat dann ein Familiengericht zu entscheiden und nicht die Staatsanwaltschaft, weil das Familiengericht hat vom Familiengericht hat die Staatsanwaltschaft nichts zu suchen. So, das ist also an der Stelle ganz. Und da gab es halt Stress in Braunschweig. Weil dort man eine Pressemitteilung rausgeballert hat, wo man einfach über das Kindeswohl entschieden hat. Ganz interessanter Vorgang. Wir haben dann
übrigens
auch noch eine
kurz zur Ergänzung vielleicht, also der Prozess, in Salzgitter läuft der Prozess inzwischen seit Dezember 22. Der 13-Jährige ist inzwischen 14 und vor kurzem war er auch schon dann vorgeladen. Ich meine mich da an so eine Geschichte mit Beugehaft zu erinnern, weil er offensichtlich nicht aussagen wollte oder in Teilen nicht aussagen wollte.
Das ist spannend, weil er hat nämlich tatsächlich kein Aussageverweigerungsrecht, weil er ja nicht Täter sei, also weil er ja nicht beschuldigt werden kann. Also das ist ganz spannend. Ja. In der Konstellation 13-14, wenn der 14-Jährige vor Gericht steht, muss der 13-Jährige, wenn jemand nicht verwandt oder verschwägert oder verlobt, man könnte sich jetzt schnell verloben, ja, heißer Tipp nach Salzgitter, verlobt euch, Kids.
Nee.
Aber, nee. tatsächlich, der muss dann aussagen. Wenn er nicht aussagt, kann man ihn einsperren und beugen ihn als 14-Jährigen, damit er aussagt. Spannende Situation, spannende prozessuale Situation, tatsächlich. Hatte ich auch noch gar nicht auf dem Schirm vorher. Gut, wie das so ist, diese gerade.
Ja, fahr fort.
Genau, also wie das immer so ist, Bild und andere Arschgeigen, muss man wohl sagen, zitierfähig. Müssen natürlich bei solchen Veranstaltungen dann immer ganz viel berichten und ganz viel dramatisieren. Und da war sich natürlich Althusmann, ich weiß gar nicht, wie der heißt mit Vorname.
Bernd.
Ich will immer sagen, Bernd Althusmann. War sich natürlich nicht zu blöde. Also den möchte ich heute ein bisschen grillen. Ja, Bernd Althusmann war sich nicht zu blöde, das dann zu kommentieren. Wer ist Bernd Althusmann? Bernd Althusmann
genau,
ist mittlerweile...
Gute Frage inzwischen.
Ehemaliger niedersächsischer Kulturminister, ehemaliger niedersächsischer CDU-Vorsitzender und Spitzenkandidat zur letzten Landtagswahl. Also zusammengefasst,
und auch schon Niedersachsen, zur
der örtliche CDU-Opa.
Und auch schon zur vorletzten Landtagswahl.
Das weiß ich nicht mehr, das war mir nicht wichtig genug. Also, kurzer Transparenzhinweis, Laura und ich sind nicht in der Gewinnerpartei CDU, sondern in der Partei.
Du meinst die Gewinnerpartei
der
SPD?
Verlierer, wir sind der Verliererpartei SPD. Das ist halt so, Verliererinnenpartei, so viel Zeit muss sein. Aber auf jeden Fall ist das hier der örtliche CDU-Opa und er kriegt hier nicht auf den Sack, weil er in der CDU ist, das kann ich Menschen verzeihen, ja, sondern weil er nämlich sich dazu geäußert hat und dann hat er so ein bisschen dummes Zeug erzählt und die Spitze des dummen Zeugs haben wir dann dazu als Anlass genommen, hier nochmal darüber zu reden, weil das nämlich eigentlich eine ganz spannende These ist. Der sagt nämlich, dazu gehört für mich, also es geht darum, man müsse jetzt ganz viel machen, ne? Also wie das immer so ist, was Politiker machen Gesetze, also muss man gesetzlich was verändern, wenn was Schlimmes passiert ist. Ich habe eben mal geguckt, bundesweit gibt es so ungefähr 50 Tötungen pro Jahr, und also mit inklusive versuchte Tötungen an Kinder und Jugendlichen pro Jahr, eher auch mal 40 oder 30. Also eher ein Randphänomen, ne? Also wenn man sich überlegt, wie viele Kinder und Jugendliche sind mehrere Millionen in der Bundesrepublik wohnen, und da kommen 30 Stück zu Tode pro Jahr durch Tötung und davon nur ein Bruchteil, also wenn überhaupt jeder Hundertste oder so, das habe ich jetzt aber nicht rausgefunden, durch
Gleichanalyse. Vielleicht nochmal nach.
Genau, aber das ist, also ist tatsächlich, also, ne, also es ist 100-mal wahrscheinlicher, ich schätze ich mal, im Straßenverkehr zu sterben, als dass der Klassenkamerad einen irgendwie um die Ecke bringt. Und das ist tatsächlich deswegen, dann sagt er also, was er ganz viele Sachen machen muss, weil das ist ja immer wichtig, dass man alle Gesetze verändern muss für Zehntausende von Fällen, um Einzelfälle zu verändern. Ihr merkt schon, wie begeistert ich bin. Und dann sagt er, dazu gehört für mich auch die Frage nach der Strafmündigkeit, die in vielen Staaten bereits unter 14 Jahren liegt. So, also, Althusmann, es gibt einen 13-Jährigen, den man nicht bestrafen kann, weil er noch nicht strafmündig ist. Antwort: der örtliche CDU-Opa in Niedersachsen. Dazu gehört für mich auch die Frage nach der Strafmündigkeit, die in vielen Staaten bereits unter 14 Jahren liegt. Und in diesem Satz ist viel interessant, ja, bereits zeigt uns ja, dass das so ein offensichtlich ein Prozess ist, ne? Also wenn ich sage, sind alle da? Und dann sagt mir Bernd Altusmann, alle CDU-Mitglieder sind bereits da. Und dann heißt das ja irgendwie, wir sind vorne und andere noch nicht. Ja? Oder ja. Ist mein Steak durch? Ihr Steak ist bereits durchgebraten, Herr Brunkhorst. Heißt für mich ja, mein Steak ist vorne, alle anderen sind noch nicht durch. Ja, ich will kein durchgebratenes Steak, ich mag es ganz anders. Ja, wer das rausfinden will, möge mich zum Steakessen einladen. Und bereits, so, und da habe ich mal gesagt, das habe ich noch nicht gegoogelt und dann haben Laura und ich mal recherchiert.
Nein, und Daniel hat recherchiert. Nimm ruhig die Lorbeeren dafür, du hast recherchiert.
Das ist auch Quatsch. So, auf jeden Fall haben wir dann mal recherchiert. Das ist das ist meine Anwaltssache. Ich schreibe ganz oft wir, obwohl ich meine. Also wir haben das recherchiert und wir haben dann vom Bundestag, ja, vom wissenschaftlichen Dienst, die haben uns den Gefallen getan, das mal zusammenzufassen. Und diese Zusammenfassung haben wir zusammengefasst und
als ob wir den
werden wir euch jetzt vorstellen
und gesagt hätten, schickt uns das mal.
Wem, was, wo, wie?
Als ob wir dem wissenschaftlichen Dienst geschrieben hätten und gesagt hätten, schickt uns das mal. Und sie haben gesagt, ja klar.
Ich kannte mal jemanden, der da gearbeitet hat, aber der hat nie was für mich gemacht. Ja. Grüße gehen raus an Martin.
Toll, Martin. Also, wir haben es ja für Deutschland jetzt gerade schon gehabt. Strafmündig ist man dort ab 14 Jahren. Danach gilt erstmal das Jugendrecht. Ich weiß nicht, du sagst da später noch was zu. Genau. Dann kommen wir zu Ländern, wo es unter 14 ist, und zwar in
Vereinigten Königreich.
Ja, ich musste kurz drüber
nachdenken. Meine Oma würde sagen, in England.
In England, genau. Da ist es tatsächlich ab 10. In Schottland gibt es bis 11 sogenannte Sonderverfahren. Ich weiß nicht, ob du dazu nur noch was sagen kannst, was das sein soll, oder ob du weißt, was das sein soll.
Ich glaube, das hat dann nur einen anderen Namen und ist netter.
Okay. Gut. Hier ist übrigens ein schöner Kommentar, den Daniel dazu gemacht hat. In England oder in Großbritannien ist seit 2019 erst die körperliche Züchtigung durch Eltern verboten. Offensichtlich
in Schottland. Cool. In Schottland. Durfte man seine Kinder zu Erziehungszwecken bis 2020 verprügeln. Ja. 2019 hat man das beschieden, dass man eine Karenzzeit, man hat ja so ein Jahr Zeit, seine Kinder so doll zu prügeln. Dass sie endlich machen, was man will, bevor man es nicht mehr durfte.
Ernsthaft? Eine Karenzzeit? Was?
Ja, damit man sich, ja, du musst ja überlegen, wenn du deine Kinder seit 20 Jahren verprügelst oder seit 5 oder seit 10, du musst sie auch, also jetzt mal
Spaß beiseite. Ne?
Wollen es abschaffen, ja doch nicht. Und im restlichen Königreich, das habe ich rausgefunden, das ist nämlich auch so eine Sache, wenn du das mal anfängst zu recherchieren, dann kommst du immer in so wahnsinnige Geschichten so.
Ja, ja,
verstehe das. Im restlichen Königreich, also Vereinigten Königreich, darfst du deine Kinder züchtigen, also mit körperlicher Strafe belegen?
Tolles Land.
Anders ausgedrückt, als Zehnjähriger darfst du nicht mehr einem anderen Zehnjährigen auf die Nase geben, aber Papa darf dich verprügeln.
Vielleicht gibt es da eine Korrelation zwischen
Verprügeln
von Kindern und Strafbarkeit ab 10.
Ja.
Weil irgendwie
für das Land mit nach wie vor der höchsten Teenager-Schwangerschaft in Europa nach wie vor eine ganz erhebliche Leistung, liebe Freunde aus dem,
auch richtig.
Von der Insel.
Inseln. Gehen wir zu einer anderen Insel.
Insel.
Und zwar Irland. Da ist die Strafmündigkeit, liegt die grundsätzlich ab 12 bei Tötungsdelikten und schweren Sexualstraftaten, dürften aber auch schon 10- oder 11-Jährige dafür angeklagt und gegebenenfalls verurteilt werden. Dann unser Nachbarland, die Niederlande, da liegt es auch ab 12. Kommen wir zu Ungarn, ganz weit weg gefühlt. Da ist es auch 12. Bei Mord, Totschlag, Terrorismus, Raub und Plünderung, also so ein Strafkatalog, und ich soll mich bei Orban bedanken. Ich bedanke mich hiermit bei Orban, weil das vorher bei 14 lag und Orban das auch.
Genau, und da sind wir wieder mit dem Bereich. 12. Ich glaube nämlich, das ist so ein konservatives Ding, also Orban, konservativ, googelt ihr mal, ja. Ich bin erst, wenn mein Nachbarland überrannt wird oder
Konservativ in Anführungsstrichen.
Ja, in Anführungsstrichen bei Orban. Und da kommt, glaube ich, das bereits hin, weil der hat das nämlich zurückgedreht tatsächlich von 14 auf 12. Herzlichen Glückstrumpf. Ich glaube, es halt, also könnte man drüber nachdenken, lieber Bernd Altusmann, was das bedeuten soll. Aber jetzt kommen wir zu den guten Ländern.
Jetzt kommen wir zu allem, ihr seht, das sind gar nicht so viele Länder gewesen. Jetzt kommen wir schon zu den Ländern, wo es erst ab 14 ist und das sind beispielsweise Estland, Italien, Island, Kroatien. Da gibt es auch ein Jugendstrafrecht bis 21 in Kroatien. Dann Lettland, Österreich, da gibt es noch eine Möglichkeit bei einer Reifeverzögerung, dass man das erst später macht mit der Strafmündigkeit. Dann haben wir die Slowakei, die bei schweren Sexualstraftaten tatsächlich eine Strafbarkeit erst ab 15 vorsieht. Das ist mich irgendwie verwirrt, aber gut. Und Spanien und Zypern. Also die sind alle erst ab 14, grundsätzlich zumindest. Und dann wird es nur höher quasi. Ab 15 sind es Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Portugal und die Tschechische Republik. Genau. Und in Griechenland haben sie was Spannendes. In Griechenland kann man, wenn bereits Achtjährige Straftaten begehen, sogenannte Erziehungs- und Therapiemaßnahmen machen. Das wäre mal interessant zu wissen, was sie da tun. Ab 15 dann auch Freiheitsstrafen und ab 18 gilt dort das Erwachsenenstrafrecht. Wer aufgepasst hat, es sind noch ein paar Länder übrig in Europa. Litauen gilt es erst ab 16, bei schweren Straftaten und Diebstahl schon ab 14. In Polen erst, das ist irritierend, in Polen erst ab 17 und auch gegebenenfalls andere Maßnahmen als bei Erwachsenen.
Was, genau. Was ist irritierend?
Dass ich das bei Polen nicht gedacht hätte, weil ich die auch immer so eher konservativ einschätze. Zumindest seit einer Weile.
Ja, also die sind schon außerhalb der Frage Panzerlieferung ins Nachbarland, da sind wir schon wieder, sind die auch also eher anstrengend, manchmal politisch.
Was das Thema Abtreibung angeht und so, ist ja auch ganz, ganz schwierig. Deswegen hätte ich das nicht gedacht, weil 17 ist ja schon, ja, bisher fast volljährig. Ja, gut. Dann haben wir noch Belgien. Da gibt es strafrechtliche Sanktionen erst ab 18. Wenn aber 16 oder 17-jährige Straftaten begehen, kann das Gericht trotzdem schon das Strafrecht anwenden. Sonst gibt es eine sogenannte verwaltungsrechtliche Ahndung. Ich wüsste gern, was das ist. Weiß das jemand hier?
Ich glaube, das ist so ähnlich wie diese Erziehungsmaßnahmen. Das sind dann halt immer keine Strafen.
Gut. Dann haben wir noch Bulgarien. Dort auch grundsätzlich ab 18 und ab 14-Jährige und aufwärts Straftaten begehen, dann wird geguckt, ob der oder die Täterin die Bedeutung und Qualität ihres oder seines Handelns realisieren konnte. Ja, dann haben wir noch Luxemburg, auch ab 18 Ausnahmen ab 16 möglich, wenn jemand besonders reif schon fürs Alter ist. Also, einmal kurz zusammengefasst, weil das hat garantiert keiner mitgeschrieben. Unter 14 sind es nur 4 Länder, zwischen so 14, 15 sind es 16 bzw. 17 Länder und über 15 sind es 4 Länder, weil bei Litauen das ein bisschen differenzierter ist. Genau, also man sieht, die große Mehrheit macht es ähnlich, wie man es in Deutschland macht, nämlich erst ab 14 bzw. teilweise auch noch viel später.
Ja, was man, also ich fand spannend, dass diese, also unter anderem die jungen Liberalen Niedersachsen, also die FDP-Junior-Truppe, hat dem guten CDU-Opa den örtlichen vorgeworfen, das sei Populismus, und ich glaube, damit haben die recht. Weil er hat natürlich recht, es gibt viele Länder, aber dieses bereits, das ist halt, finde ich, das ist so eine kleine ja, populistische Spitze so. Und wenn man sich mal genau anguckt, wer macht das eigentlich, dann sind das nicht unbedingt die Regierungen in Europa, wo alle applaudieren und sagen, das ist jetzt aber, also schon gar nicht fortschrittlich, aber auch bei Demokratie eher schwierig. Ne?
Ja, definitiv.
So, aber was man sieht, und da finde ich tatsächlich spannend, mit Ausnahmen von zwei Sachen scheinen besonders schwere Straftaten, also früher zu bestrafen zu sein. Ne? Also Tötung gibt es manchmal früher. Spannend finde ich tatsächlich die Slowakei, da bist du ja auch kurz in Stocken geraten, dass man ab 14 strafmündig ist für einen Diebstahl, aber für eine Vergewaltigung erst ab 15 ist natürlich eine spannende Geschichte. Wäre auch spannend zu wissen, wie man das begründet hat, als man es eingeführt hat oder was da los war. Ja, super klasse. Was ich übrigens nicht verstanden habe, in dieser Liste des des Bundestags, die Überschrift in der Europäischen Union. Man sieht also, es ist auch schon ein paar Tage alt, das Dokument, weil
UK noch drin
ist. Noch ist. Und der letzte Punkt ist einfach Kanada. Und ich saß da so, hab an allem gezweifelt. Kurz überlegt,
ob Kanada zur EU gehört.
Ja, also falls mir das jemand erklären kann. Ja, bitte, Kanada ist übrigens auch irgendwie 12 oder so. Aber
bestimmt gut.
Kurz geguckt, Kanada ist ganz schön weit weg.
Ja, definitiv. So, Daniel, was passiert denn jetzt mit Tätern unter 18 in Deutschland?
Also, genau, Täter unter 18 sind in Deutschland sogenannte Jugendliche, ja. Also nochmal für die Begriffsdeutlichkeit, ein Kind ist ein Mensch von der Geburt bis zum 14. Geburtstag. Gesetzgeber sagt Vollendung des 14. Lebensjahrs, aber das 14. Lebensjahr ist ja am 14. Geburtstag zu Ende. Und bis vor dem 18. Geburtstag, also bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Und da gibt es das Jugendstrafrecht, da haben wir schon drüber geredet. Wir gehen da mal so ein paar Sachen durch. Im Jugendstrafrecht gilt der Paragraph 2, der Erziehungsgedanke. Also die Frage nicht, wie können wir bestrafen, das ist nicht die Frage, sondern wie können wir einwirken, was können wir tun, damit so etwas nicht noch einmal geschieht. Da kann man sich darüber nachdenken, bei einer Tötung ist natürlich, also insbesondere einer vorsätzlichen Tötung, ist natürlich schon eine heiße Nummer. Mhm. Paragraph 3 sagt im Übrigen, das ist natürlich spannend bei so Tätern, die gerade erst 14 geworden sind, wenn man feststellt, dass die ein Mangel an Reife besteht, also anders ausgedrückt, ich habe einen 14-Jährigen vor mir sitzen, der ist aber im Kopf noch 12, ja, dann kann man übrigens auch im Jugendstrafrecht sagen, wir machen die gleichen Maßnahmen, wie als wärst du noch 12, dann darf das Strafgericht wie das Familiengericht agieren. Paragraph 5 Absatz 2 sagt dann, wenn Erziehungsmaßnahmen nicht ausreichen, dann ist Zuchtmittel und Jugendstrafe möglich. Paragraph 5 Absatz 3 sagt, es gibt einen Vorrang von Psychiatrie und Entziehungsanstalt vor Zuchtmittel und Jugendstrafe.
Fänd's Warum gut, ist das, wenn man das Wort Zuchtmittel mal ändern würde.
Lass uns nachher mal zu Anachronismus kommen. Es geht noch viel härter. Also ganz kurz, was ist ein Zuchtmittel? Zuchtmittel sind also Mittel, um das Kind oder den Jugendlichen in dem Moment zu züchtigen. Ja, wir kommen, wie gesagt, nochmal zu diesen Begriffen. Und die Jugendstrafe ist Gefängnis. Und anders als im Erwachsenenstrafrecht gibt es einen Vorrang. Das heißt, wenn man Psychiatrie oder Entziehungsanstalt anordnet, dann kann man nicht anordnen, dass es dazu noch eine Jugendstrafe oder ein Zuchtmittel gibt. Mhm. Das ist zum Beispiel der Klassiker bei Betäubungsmitteldelikten. Dass wenn man als Erwachsener wegen eines Betäubungsmitteldelikts verurteilt wird und dann quasi die Betäubungsmittel, zum Beispiel Handel ist der Regelfall, begangen hat, um seine eigene Sucht zu finanzieren, dann kann es sein, dass man nach § 64 in eine Entziehungsanstalt eingewiesen wird, das heißt, dass man halt eine Therapie bekommt und dann gibt es eine sogenannte Vorwegstrafe, das heißt, man kommt erst ins Gefängnis, sitzt einen Teil der Strafe ab und da wird dann überwiesen in die Entziehungsanstalt, um dann zu lernen, ohne Drogen zu leben. Das ist auch der Hintergrund, glaube ich, für diese Debatte um diesen Berliner Straftäter, der das war heute in der Presse, da geht es um jemanden, der 8 Jahre bekommen hat, 2 Jahre abgesessen hat, dann entlassen werden musste, weil er in 64 sollte, kein Platz war ihm, also 64 ist das, ist er,
schon mehr
und dann quasi die Chance genutzt hat, um auszureisen. So, also cool. Das gibt's im Jugendrecht nicht. Im Jugendrecht gehst du direkt in die Psychiatrie oder gehst du direkt in die Entziehungsanstalt. Dann gibt es Paragraph 7 Absatz 2, wissen viele auch nicht. Vorbehalt der Sicherungsverwahrung bei mindestens 7 Jahre Jugendstrafe. Also wenn ich 7 Jahre Jugendstrafe erhalte, dann kann ich auch in die Sicherheitsverwahrung kommen. Auch als Jugendlicher, also bin ich 14, komme in die Sicherheitsverwahrung. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Dazu braucht es aber eine Tötung und ein schweres Sexualdelikt. Es muss eine Gesamtwürdigung der Gefährlichkeit geben. Und das könnte auch immer dafür sorgen, dass ich in die Psychiatrie komme oder aber in die Sicherheitsverwahrung. Psychiatrie wäre dann, wenn man mich noch behandeln könnte. Sicherheitsverwahrung wäre, wenn ich das nicht mehr kann. Ja, dann gibt es Paragraph 18, die Jugendstrafe, also dass die Gefängnisse für Jugendliche wäre 6 Monate bis 5 Jahre Jugendstrafe. Und wenn die Strafe für Erwachsene mit mehr als 10 Jahren bestraft ist, dann gäbe es auch bis zu 10 Jahren Jugendstrafe. Das ist also für Jugendliche, zum Beispiel für die Täter oder die Beschuldigten aus Wunstorf und Salzgitter, ist bei 10 Jahren oder Psychiatrie oder Entziehungsanstalt, wobei es gibt keine Hinweise, dass da BTM, also Drogen oder Alkohol im Spiel ist, oder halt die Sicherheitsverwahrung, da wäre Ende. Sicherheitsverwahrung ist dann noch ein bisschen anders strukturiert als bei den Erwachsenen, aber im Wesentlichen heißt das Sicherheitsverwahrung also, so lange wie man in der Gefahr ist, nicht wieder rauskommen.
Ja. Aber es gibt, das ist, glaube ich, nochmal wichtig, es gibt kein lebenslänglich oder so.
Für Jugendliche nicht, nein.
Sondern 10 Jahre und dann ist Schluss, gegebenenfalls gibt es eine Sicherungsverwahrung, aber die reine Strafe geht es auf 10 Jahre beschränkt.
Genau, also wenn man halt, also Sicherheitsverwahrung, dafür brauchst du halt dann schon die Analyse, dass das, und die Sicherheitsverwahrung wird immer vorbehalten. Ja. Das bedeutet, die Sicherheitsverwahrung wird nicht jetzt entschieden, sondern nach Ablauf der 10 Jahre. Ne? Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, du hast hier jemanden ermordet, ne? Mordmerkmal, dann kriegst du jetzt 10 Jahre. Und dann, also könnte sein, dass du 10 Jahre kriegst, dann wird nach 10 Jahren überprüft, ob du dann eine Tötung oder Sexualdelikt begangen hast, ganz offensichtlich, sonst kriegst du die, sonst würden wir nicht über Mord reden, ne? Dann Gesamtwürdigung bei der Gefährlichkeit und dann
das geht ist ja aber auch gerade in dem Fall von Jugendlichen sinnvoll, weil wenn wir das ernst nehmen mit dem Erziehungsgedanken und wir ja wollen oder die Gesellschaft möchte oder der Grundgedanke einfach ist, dass man da noch was retten kann, sage ich mal, es ist ja auch sinnvoll, nicht direkt die Sicherungsverwahrung anzuordnen, sondern zu gucken, was in den 10 Jahren passiert.
Ja, da muss ich überlegen, wie willst du bei einem 14-Jährigen sagen, eben, wie der mit 24 ist? Also außer, dass natürlich jetzt alles schiefgegangen ist, wenn er jetzt erstmal 10 Jahre in Haft.
Aber da ist auch vorher schon mal schiefgegangen, wenn ein 14-Jähriger einen gleichaltrigen Menschen umbringt.
Spannend ist ja was, das können wir aber hier nicht aufklären. Es gibt ja noch ein paar mehr Regeln. Ich mach da mal weiter. Paragraph 88.1 das ist die Aussetzung der Reststrafe zur Bewährung. Was bedeutet das? Unter Menschen, die nicht ausgebildet sind als Juristin oder Jurist, heißt das Entlassung wegen gute Führung. Ja. Bei Erwachsenen ist das nach der Hälfte der Strafe oder nach 2/3 der Strafe oder nach 15 Jahren, wenn du lebenslang kriegst, kannst du beantragen, dass da die restliche Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Das heißt, du kommst raus, kriegst dann 5 Jahre Bewährung und darfst dann, wenn in den 5 Jahren nicht die Bewährung widerrufen wird, dann darfst du dann wird die restliche Strafe erlassen. Du musst sie also nicht mehr absitzen. Und das ist tatsächlich im Jugendrecht auch relativ flexibel. Wenn ein Teil verbüßt wird, ein Teil ist schon mal nicht so viel, und die Entwicklung des Jugendlichen und das Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit es ermöglicht. So, also ausgedrückt, wenn man feststellt, du hast genug Knast, darfst du raus, aber Paragraph 88.2 sagt auch, wenn es mehr als ein Jahr Freiheitsstrafe gibt, dann musst du mindestens 1/3 der Strafe verbüßt haben. Das würde bedeuten, im Fall von Verurteilung wegen Mordes auf 10 Jahre, würde also nach 3 Jahren und 1/3 Jahr, also 4 Monaten, wäre das erst möglich, den Rest zur Bewährung auszusetzen. Wie wahrscheinlich das dann ist, ist mal eine andere Frage bei Tötungsdelikten. Man müsste ja die Entwicklung des Jugendlichen super toll sein und das Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit auch erledigt sein. Alles klar. Es gibt dann auch den 89C, der Untersuchungshaft für Jugendliche soll im Jugendknast verbracht werden, so ist das mal frei übersetzt. Das dürfte übrigens im Fall der beiden Tötungen hier jeweils die JVA Hameln sein.
Ist das nicht die einzige, die wir haben?
Hier in der Region ja. Und also die ist sowohl für das eine wie das andere zuständig, ist auch ziemlich genau in der Mitte dieser beiden, glaube ich. Paragraph 8, das ist übrigens eine ganz interessante Einrichtung, also kann ich jedem mal empfehlen, da mal reinzugehen, allerdings nur als Praktikant oder nicht.
Spoiler-Alarm, Daniel und ich kommen da auch anders, das ist so eine Einrichtung anders, weil wir schon so alt sind.
Ja, genau, also ich bin gerade über 24. das ist ganz spannend, in der JVA Hameln, wenn man da besucht, bei den meisten Knästen hier in Niedersachsen ist es so, oder überhaupt überall, aber Erwachsenenknästen, es gibt so einen Besuchsbereich. Und der Besuchsbereich ist, du kommst quasi rein und dann ist der ganz vorne. Ja, dann kommst du in die Sicherheitsschleuse, häufig gehst du dann noch über einen Hof und dann ist ein Gebäude, wo dann der Besuchsbereich ist. Und dann sitzt du, weiter kommst du als Gast gar nicht in die JVA. Und bei der JVA in Hameln ist es so, da gibt es einen großen zentralen Hof. Dann gibt es verschiedene Häuser, wo die Leute sitzen und man spricht dann mit dem Mandanten in seinem Haus. Das heißt, kommst rein, gehst dann über den Hof und da hängen halt die Gefangenen rum, wenn die gerade frei haben und checken dich ab und du marschierst da durch, ist mir auch noch nie irgendwas passiert, ja. Aber du, wenn ich da reinkomme, sehe ich auch wie ein Rechtsanwalt, dann wissen sie, das ist einer von den Guten. Und da marschierst du da lang und ist halt wie ein riesen Schulhof, ja, mit Leuten zwischen 14 und 24. So, Paragraph 48.1 bestimmt, dass Verhandlungen gegen Jugendliche komplett nicht öffentlich sind. Das erklärt, warum es von meiner Meinung nach vollkommen zu Recht keinerlei Berichterstattung gibt über das, was da drin ist. Und das vielleicht erstmal soweit. Paragraph 48.3, da kommen wir gleich nochmal zu hin, ist dann so, dass Verhandlungen gegen Heranwachsende, da Heranwachsende sind also über 21, über 18, das erkläre ich gleich, sind übrigens, das steht hier ein bisschen an der falschen Stelle, Paragraph 48 Absatz 3 sagt, dass die bei Heranwachsenden die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden kann, viel leichter als sonst. Was sind eigentlich Heranwachsende? Heranwachsende sind Täter unter 21, ab über 18 Jahren. Da sagt Paragraph 151 des Jugendrechts, sagt, des JGGs, Jugendgerichtsgesetz sagt, begeht ein Heranwachsender, wie gesagt, 18 bis 21, eine Verfehlung, die nach den allgemeinen Vorschriften, also den Strafrecht für Erwachsene, mit Strafe bedroht ist, so wendet der Richter die für den Jugendlichen geltenden Vorschriften und so weiter und so fort an, wenn die Gesamtwürdigung der Persönlichkeit des Täters bei Berücksichtigung auch der Umweltbedingungen ergibt, dass er zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen, geistigen Entwicklung noch einem Jugendlichen gleichstand oder es sich nach Art oder Umständen oder Beweggründen der Tat um eine Jugendverfehlung heißt. Also der Klassiker ist, wenn du irgendwelche Dünniken machst, die Jugendliche machen, dazu gehören Tötungen regelmäßig nicht, dann ist es halt mehr die Frage, ist die Gesamtwürdigung der Persönlichkeit des Täters und so weiter. Ja, so, dann wird man bestraft wie ein Jugendlicher. Ausnahme, Paragraph 105 Absatz 3, Höchstmaß für Heranwachsende ist 10 Jahre, das heißt, man kann grundsätzlich bis 10 Jahre für alle Taten verurteilt werden. Und beim Mord mit besonders Schwere der Schuld, also wenn das Gericht zusätzlich zu mindestens einem Mordmerkmal auch eine besonders Schwere der Schuld angibt, das ist häufig so bei mehr als einem Mordmerkmal, gibt es bis zu 15 Jahre Haft und 15 also Jahre ist was anderes als...
Ich brauche den Mord und ich brauche...
Genau, du musst den Mord feststellen und die besonders schwere Schuld. Also Mord und besonders schwere der Schuld würde für Erwachsene bedeuten, du kannst erst nach 20 Jahren die Reststrafe zur Bewährung beantragen. Und bei Heranwachsenden bedeutet es, du bekommst bis zu 15 Jahre. So.
Ja.
Fällt uns dazu noch was ein? Sonst komme ich zum Anachronismus. Ja, du hast ja vorhin schon angesprochen, oder was vorhin, Zuchtmittel ist natürlich ein ganz besonders großartiges Wort. Paragraph 90, Paragraph 90 JGG definiert den Jugendarrest. Jugendarrest ist ein Zuchtmittel nach Paragraph 16. Und zwar, Arrest für 1 oder 2 Wochenenden oder 1 bis 4 Wochen Arrest. Also so eine kurze Haft. Aber halt Arrest. Und da gibt's einen wunderschönen Begriff, der eigentlich alles sagt, was dazu zu sagen ist. Der Vollzug des Jugendarrestes soll das Ehrgefühl des Jugendlichen wecken und ihm eindringlich zum Bewusstsein bringen, dass es für ihn begangene Unrecht, dass er für das ihm begangene Unrecht eingestehen hat. Wenn man da mal reinguckt, der Jugendarrest wurde 1940 durch die Verordnung zur Ergänzung des Jugendstrafrechts eingeführt und 1943 das Reichsjugendgerichtsgesetz eingefügt und seitdem wurde diese Regelung im Wesentlichen nicht mehr verändert. Es gab nur irgendwann neue Zeiten. Das sagt, glaube ich, alles, was diese Wortwahl gerade im JGG angeht. Das kommt noch dazu. Eine kleine, wo wir heute voller Anekdoten aus der Familie und den örtlichen Zufall bin, der Jugendarrest für die Hannover findet in Neustadt in der in dem ehemaligen Schloss Landestrost statt. Dort ist eine entsprechende Jugendarresteinrichtung. Und mein Großvater mütterlicherseits war doch da tatsächlich jahrzehntelang Schließer. So habe ich also familiär die Seiten gewechselt.
Schlechteres. Ja.
Ja, müsste man jetzt mit meiner Mutter diskutieren. Ich glaube, die dachte mal irgendwie sowas wie, alle bösen Jungs kannte mein Opa, mein Papa. Das ist vielleicht, die Situation. Gut, das soweit vielleicht.
Ja, vielleicht, Das ist ja immer so die Frage, die können wir jetzt auch nicht abschließend beantworten und dazu müsste ich mich auch mehr einlesen, aber die Frage ist, ne, was hilft Jugendlichen? Und ich glaube, der Erziehungsgedanke ist schon der richtige, aber hilft ja immer allen Jugendlichen und ist nicht manchmal so ein Jugendarrest sinnvoll. Gab da ja auch mal eine ganz, ich weiß leider ihren Namen nicht mehr, eine ganz bekannte Berliner Richterin, die da relativ hart, sag ich mal, durchgegriffen hat und das für den einzigen Weg hielt. Aber wir wissen ja, dass im Regelfall Gefängnis selten was Gutes hervorbringt.
Ja, der Rest ist noch ein bisschen anders als richtig Gefängnis, aber also die Jungs, es sind ja hauptsächlich Jungs zu über 90%, die ich so vertrete in dem Bereich, scheinen von Jugendarrest nicht wirklich abgeschreckt zu werden. Ja, also ist ja die Frage, wir wissen aus der Kriminalistik, ist jede Entscheidung für eine Straftat ist eine Rechtsfolgenabwägung. Also erstens werde ich kaum erwischt und wenn ich erwischt werde, dann komme ich kurz mal mit anderen, die so sind wie ich und mit denen man gleich mal WhatsApp-Nummern austauschen kann. Das ist Quatsch, man macht natürlich Snapchat, ne? In dem Alter. Ich Snapchat-Kontakte austauschen kann. Werde ich mal, oder TikTok, ja, scheißegal. Kann ich bei dir dann eine schöne Geschichte bei Insta mal erzählen. Aber, mit denen ich dann irgendwelche Kontakte austausche, die sind dann, mit denen werde ich mal ein Wochenende oder 4 Wochen eingesperrt. Das ist nur scheiße, wenn du zur Schule gehst oder einen Job hast und dann kriegst du das eh nicht. So, also ob das am Ende was bringt, weiß ich nicht.
Ja, wir werden mal gucken. Wir werden, denke ich, zumindest drüber berichten, wenn es bei den Fällen ein Urteil gibt, vielleicht mal kurz. Ansonsten ist es einfach nicht schön. Insgesamt.
Ja, ist schwierig, ne? Das ist emotional aufgeladen. Ich glaube, wenn du die Leute nicht wegsperrst, sondern tatsächlich nur pädagogisch bearbeiten würdest bei schweren Straftaten, dann hast du den Mob draußen oder die Betroffenen draußen, die sagen.
Naja, zumal man in den Fällen, ohne dass ich da jetzt konkret drauf eingehen will, aber sie sind ja, also der eine ist als Mord ja jetzt schon angeklagt und wird verhandelt, der andere wird aktuell als Morddelikt geführt. Wir haben ja schon mal ausführlich über den Unterschied zwischen Mord und Totschlag gesprochen und dass da immer noch gewisse Mordmerkmale wie beispielsweise Heimtücke hinzukommen. Und das ist natürlich, das gibt dem Ganzen, ohne dass ich das relativieren will, wenn jemand ohne ein Mordmerkmal getötet wird, aber es gibt dem Ganzen natürlich noch eine andere Qualität. So, auch von der Außenwahrnehmung her.
Ja, mit all der Kritik an dem Heimtücke, an dem Heimtücke-Begriff. Der im Wesentlichen sagt, wenn ich jemanden angreife, ohne dass er sich ehrenhaft verteidigen kann. Gleiches Jahrzehnt übrigens, diese komische Geschichte dahin. Also ich weiß halt nicht, also jetzt ziehen wir es doch mal, also wenn du einen 14-Jährigen 10 Jahre einsperrst, du hast ja schon bei einem Erwachsenen das Problem, wenn du jemanden 10 Jahre einsperrst, dass du eine andere Person einsperrst, als die wieder rauskommt. So. Und bei den finde ich, also weiß ich nicht, ob ehrlich gesagt 10 Jahre Freiheitsstrafe für den 14-Jährigen irgendwas bringt, der Menschen töten. Oder ob wir da nicht andere Lösungen brauchen.
Bestimmt braucht man eine andere Lösung, aber die kosten wahrscheinlich Zeit und Personal und Geld.
Und Nerven der
Öffentlichkeit. Das ist im Zweifel der entscheidende Grund, warum es nicht passiert. Ich leite mal über, ja? Man kann das nicht überleiten. Ich leite trotzdem mal über. Und zwar würde ich jetzt gerne mal über was ganz anderes sprechen. Dani, ich bitte dich mal, den Punkt Bedenken nicht anzugucken. Im Dokument, weil ich dich dann dazu gerne befragen möchte. Und zwar möchte ich reden über das sogenannte Hauptverhandlungsdokumentationsgesetz. Was ist das? Ja, genau.
Ach so.
Wir haben,
Da wissen wir alle Bescheid. Genau. Nächstes Thema.
Das war's eigentlich, wollte nur sagen, da gibt's jetzt einen Referentenentwurf zu. Seht zu. Arbeitet doch selber. Wir haben damals schon drüber gesprochen, als wir über den Koalitionsvertrag gesprochen haben, dass im Koalitionsvertrag sowas drin stand wie, wir wollen die Hauptverhandlung dokumentieren in Bild und Ton. Nicht für die Öffentlichkeit, Also wir können jetzt nicht hier sitzen und uns Hauptverhandlungen angucken. Das wäre manchmal ganz spannend, glaube ich. Aber das soll es nicht sein, sondern nur für die Verfahrensbeteiligten. Und da ist jetzt Ende November 22 schon ein bisschen her, aber es wird immer noch oder wird heiß diskutiert auch gerade immer noch, ein Referentenentwurf gekommen aus dem Bundesjustizministerium. Und den würde ich gerne heute mal vorstellen und ein bisschen drüber sprechen, was, ob wir den gut finden und was wir vielleicht nicht gut finden. Also, wie schon gesagt.
Willst du oder soll ich einmal sagen, wie derzeit dokumentiert wird, was in einer Hauptverhandlung passiert?
Ja, mach das ruhig mal jetzt schon. Ich hätte da nachher noch was zu, aber mach das ruhig jetzt schon. Ja.
Also, am Amtsgericht ist es so, da gibt es eine Protokollkraft und die versucht mitzuschreiben. Man redet aber nicht langsam, sondern die macht das so ein bisschen frei Schnauze, aber dann hat man so ein bisschen was. Am Landgericht und am Oberlandesgericht wird das Ganze nicht protokolliert. Da steht dann nur, Frau Schneider ist als Zeuge vereidigt worden. Frau Schneider sagt zur Sache aus. Frau Schneider wird
unbeeidigt
entlassen.
Also ich weiß ja auch, dass das so ist. Aber
genau, das steht da drin.
Gut, also genau. Daniel hat es schön erklärt. Alle müssen mitschreiben. Was natürlich auch, da kommen wir auch gleich zu dem Punkt, was natürlich auch dazu führt, dass man vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen unaufmerksam, Daniel, du wirst es besser beurteilen können, aber natürlich musst du dich halt auf sehr viel mehr gleichzeitig konzentrieren, als wenn jemand einfach ein gutes Protokoll schreiben würde. Genau. So, also was ist jetzt geplant? Eine sogenannte Bild- und Tonaufzeichnung, also wir filmen das Ganze. Es soll zudem möglich sein, die Tonaufzeichnung mittels einer Transkriptionssoftware automatisiert in ein Textdokument übertragen zu lassen, damit man quasi, damit man einmal das Transkript hat und einmal die Videoaufnahme mit Ton. Das soll bis 2030 an allen Gerichten möglich sein. Einschränkung hier, es wird nicht an Amtsgerichten eingeführt, sondern nur bei erstinstanzlichen Hauptverhandlungen am Landgericht oder am Oberlandesgericht. So. Kosten circa 25.000 bis 30.000 Euro pro Saal. Dann einmalige Entwicklungskosten von circa 2 Millionen und jährliche Wartungskosten von 4 Millionen. Das ist der Teil. Genau, und dann ist geplant, da bin ich mal ganz gespannt, weil ich da schon so einen Haken sehe, dass die Aufzeichnung und das Transkript den Verfahrensbeteiligten unverzüglich möglichst noch am selben Tag zur Verfügung gestellt werden sollen. Ja, schauen wir mal. Ja, so eine Aufzeichnung gibt es wohl schon in einem Großteil der anderen EU-Staaten, also wir sind da so ein bisschen hinten dran. Um das Ganze durchzuführen, werden die 271 bis 274 StPO ergänzt. So, und was ich jetzt ganz spannend fand, bevor ich zu den Bedenken komme oder den Argumenten vielleicht dagegen, dass auch jetzt schon das Gericht Tonaufnahmen machen darf für interne Zwecke. Ich hatte da einen Artikel gelesen von einem Richter am, ich glaube, am OLG, der sagte, bei manchen Großverfahren macht er das, weil es leichter ist natürlich, weil man sich dann ein bisschen besser konzentrieren kann auf die Verhandlung, wenn man das anderweitig aufnimmt. Und natürlich bleibt auch das Protokoll erhalten, was, wie wir ja eben gelernt haben, einem aber auch nicht so ganz weit bringt. Die Aufzeichnung soll nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens gelöscht werden und das Transkript bis zum Ende der Aktenaufbewahrungsfrist. Ich weiß nicht, Daniel, weißt du, wie lang das ist? Das sind 10 Jahre, 20 Jahre, ich habe keine Ahnung.
Also
eine Weile.
Wahrscheinlich, ich glaube, mindestens 10 Jahre nach Ende der Vollstreckung.
Ja. Also das bleibt schon noch eine Weile da. Genau, was ich noch ein ganz spannendes Argument dafür fand oder finde, war die Problematik mit dem Ergänzungsrichter. Möchtest du das erklären? Ich kann das uns auch erklären, aber sonst kannst du es auch erklären. Was ist ein Ergänzungsrichter? Oder eine Richterin?
Ein Ergänzungsrichter ist, wenn man weiß, dass eine Richterin oder ein Richter oder auch eine Schöffe ausfallen wird oder ausfallen könnte. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich führe jetzt ein Verfahren gegen die Verantwortlichen von VW und ich werde jetzt 5 Jahre lang verhandeln müssen, dann starte ich mit einem Haufen Richtern, die noch nicht mitentscheiden dürfen, falls jemand krank wird oder schwanger wird oder in Rente geht oder sonst was mit den Schöffen passiert. Und dann ist er eigentlich die ganze Zeit dabei und die Idee hier scheint zu sein, dass sich die Ergänzungsrichterin dann quasi die Videoaufnahme vom Gesamtprozess einmal angucken kann und dann ist er mit drin. Was natürlich eine Menge neue Probleme schafft, weil ich kann ja natürlich dann immer sagen, der Richter A fällt aus, dann holen wir jetzt einfach Richter B dazu oder Richterin B und die guckt sich einmal das Video an und dann ist sie dabei. Kann ich natürlich auch nicht überprüfen, ob sie
das... Nee, das kann ich nicht, aber du würdest vielleicht Ressourcen da besser einsetzen können, wenn eben diese Ergänzungsrichter oder Richterin nicht die ganze Zeit in einem Verfahren sitzen, wo sie vielleicht am Ende gar nicht zum Zug kommen, aber trotzdem ja gebunden sind, die ganze Zeit. Zumindest was die Verhandlungstage angeht.
Ich noch gleich drüber, das überrascht mich so ein bisschen, das ist eine wilde Idee.
Ja, fand ich ganz spannend. So, jetzt kommen wir aber zur Diskussion, die ich mit Daniel gerne führen möchte. Und zwar gibt es mehrere Bedenken dagegen und vielleicht kann ich sie ein bisschen entkräften, aber vielleicht sagt Daniel erstmal, was er dazu. Also, das erste Bedenken ist, könnte das Verfahrensbeteiligte einschüchtern, wenn dort Video- und Tonaufnahmen stattfinden?
Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich einschüchterner ist als wenn man reinkommt in den Saal, hinten sitzen 5 Leute von der Presse und dann sitzen da 6 oder 8 Verteidiger, alle gucken böse, vorne sitzen 3 Leute in Robe, dann noch Staatsanwalt, ist eh einschüchternd. Also das ist, glaube ich, das Argument halte ich für Schwachsinn. Man muss dann halt erklären, das Video hier wird nicht veröffentlicht das ist nur für interne Zwecke, machen sich keine Sorgen. Und das, wie gesagt, ob das jetzt wenn da 5 Leute auf dem Laptop mitschreiben, jede Silbe, die man sagt, und dann anschließend auch noch befragen, einschüchtern kann so eine Zeugenvernehmung so oder so
ja, bleiben. Genau, das würde ich jetzt auch nicht als Hauptgrund sehen. Es soll die Möglichkeit geben, wobei das ja auch, wenn es intern verwendet wird, jetzt nicht das große Drama ist, aber das Zeug innen und auch der Zuschauerraum verpixelt wird.
Das halte ich für richtigen Käse. Weil das Gesicht.
Ja, oh ja.
Die Mimik. Mhm. Des Zeugens, der Zeugin Teil der Beweiswürdigung ist. Und ich sag mal so, wenn ich jetzt als Vater eines verzogenen Kindes im Jugendprozess sitze oder im öffentlichen Prozess sitze und hinten die ganze Zeit kommentiere oder irgendwas mache oder tue, oder aber auch andere Zeugen hinten sitzen, ich sag mal, es gibt ein Verfahren gegen jemanden, der angeblich gern Motorrad fährt und deswegen Straftaten begangen sind, dann geht die Tür auf und hinten setzen sich 20 Leute rein, die alle eine Lederjacke tragen und durchtrainiert sind, dann könnte ich auf die Idee kommen, sind das eigentlich seine Motorradkumpels? Auch das ist ja eine Tatsache, die Frage ist, was bedeutet das, dass hinten seine Motorradkumpels drin sitzen? Da kann man ja lange drüber diskutieren. Aber es ist gibt Fragen, die man sich da stellen kann. Und ja, das gehört zu Beweis. Das ist ein öffentliches Verfahren, wenn ich da hinten reinsetze, dann soll ich nicht Teil des Prozesses.
Ja, klar. Ja.
Ja. Ist ein Unterschied, wenn ich angeklagt werde, als, nehmen wir mal Klimakleber, in Anführungsstrichen, also letzte Generation, wenn ich da hinten mit 20 Leuten drin sitze, die Bambule machen, wird das zum Teil des Verfahrens.
Ja.
Ja. Dann ist das so. Ob das dann immer positiv oder negativ oder ob das überhaupt zu verwenden ist für oder gegen den Angeklagten, ist eine rechtliche Frage, aber erstmal gehört das dazu.
Ja, gut. Beim nächsten Punkt, der ist so ein bisschen, ja, fehlerhafte Technik hält den Prozess auf. Ja, passiert halt.
Ja, das ist immer so, wenn man mehr als einen Stift und Zettel braucht.
Ja.
Schon das Erstellen von Kopien für alle Verfahrensbeteiligten kann manchmal einen Prozess aufhalten. Da muss man halt dafür sorgen, dass die Juristinnen und Juristen, die da vorne sitzen und die Haustechnik da sind, im Landgericht Hannover zum Beispiel ist es so, da habe ich das schon mehrfach erlebt, wenn was nicht funktioniert, dann wird der IT-Service angerufen, der ist dann vor 5 Minuten da und dann zeigt er, welchen Knopf gedrückt werden muss und dann läuft's. Haben das versucht, braucht man halt. Wenn man das aber jeden Tag macht am Landgericht, dann lernen das auch Vorsitzende Richterin jenseits der 60.
Genau, also das ist so ein bisschen, ja. Klar, wird im Zweifel passieren, ist immer so, wenn Technik am Start ist, aber ja. Dann haben wir den Punkt, den haben wir gerade schon so ein bisschen andiskutiert, die Gefahr des Durchstechens von Aufnahmen an die Öffentlichkeit.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also es hilft auch nicht, dass man das verschlüsselt und nur an die Mitarbeiter rausgibt, weil ein Teil des Durchstechens, das haben wir auch gesehen bei diesen... Bei 1, 2 von diesen Corona-Geschichten, dass dann ja Leute da aus der Mitte der Justiz, das ist halt so. Also es gibt dann halt eine begrenzte Anzahl an Menschen, die darauf zugreifen können. Ich habe in Verfahren erlebt, wie andere Verfahrensbeteiligte, so möchte ich das mal beschreiben, den USB-Stick mit den Daten im Flur vor dem Gerichtssaal der Presse übergeben haben.
Naja, also
auf der anderen Seite, warum ist das so interessant? Also die Veröffentlichung kann man ja
unter Strafe stellen, ja.
Ne, also dass man das veröffentlichen kann. Und ob genau, und ob der Bildreporter seine oder der Zeitreporter, der es besser macht, vielleicht manchmal jetzt dann da hinten drin sitzt und mitschreibt oder ob er anschließend sich das anguckt oder ob er da die Verhandlung heimlich aufzeichnet und dann, das ist egal, es ist eine öffentliche Verhandlung. Spannend wird es in Jugendprozessen, wo das alles
da wollte ich
richtig
gerade mal reinquatschen. Dieser Artikel, auf den ich vorhin quasi nicht verwiesen habe, über das Tötungsdelikt in Salzgitter, das ist ja eine nicht öffentliche Verhandlung und der Artikel ist sehr detailliert, was so wohl in der Anklageschrift stehen soll. Da hat offensichtlich irgendwer, ich will jetzt überhaupt nicht mutmaßen, wer, mit der Presse geredet. Also es passiert im Zweifel auch jetzt schon. Und wenn jemand das will, dann wird der Mittel und Wege finden, das zu tun.
Ja, also ist ganz einfach, ne? Es gibt das Büro des Verteidigers hat das, kann darauf zugreifen, der Verteidiger selber, wie gesagt, seine Mitarbeiter, die Nebenklage, also der Anwalt, der die Familie vertritt, kann das haben. Dann in der Staatsanwaltschaft können viele Leute darauf zugreifen. Ob wie das genau gesichert, weiß ich nicht. Das gleiche gilt natürlich auch im Gericht. Und da gibt es eine Menge Leute, nicht nur Juristinnen und Juristen, sondern auch eine Menge Angestellte, privatwirtschaftlich wie Dings, die können alle darauf zugreifen.
Ja.
Unter Umständen auch die Jugendgerichtshilfe in so einem Verfahren, also die Jugendgerichtshilfe war vorhin noch nicht bestanden, ist also das Jugendamt in Anführungsstrichen.
Ja. Dann eine Problematik könnte sein, dass es, dass man das Gericht damit überfordert, weil man nun eine Vielzahl von Informationen verarbeiten muss. Dadurch, dass man nicht nur die eigenen Notizen hat, sondern ein Transkript und eine Videoaufnahme. Kann ich im Zweifel auch direkt entkräften. Daniel sieht übrigens sehr müde aus. Ihr könnt das alle nicht
dann
sehen.
Dann mal los. Daniel gähnt auch die ganze Zeit. Der ist
gut,
schon fertig.
Dann beschleunigen wir das Ganze. Also, in dem Fall.
Nein, wir haben alle Zeit.
Also das, womit der Referentenentwurf wirbt, beziehungsweise was er sagt, ja, wir wollen ja durch die Dokumentation ein Hilfsmittel bereitstellen, um die Hauptverhandlung besser aufbereiten zu können. Und um sich, das habe ich ja eben schon mal erwähnt, Daniel wird es bestätigen können, auch in der Hauptverhandlung selber besser auf dieselbe konzentrieren zu können und eben nicht die ganze Zeit mitzuschreiben und immer zu gucken und habe ich jetzt den Gesichtsausdruck mitbekommen und wie oder was, wobei das, wir haben eben das mit der Verpixelung gehabt, aber so grundsätzlich. Und zudem soll es ja auch, und das ist wohl ein großer Punkt, beziehungsweise sehr wichtig, soll es eben dafür auch das Transkript geben, damit man sich nicht eben, wenn man was sucht, durch, weiß ich nicht, wie viele Stunden Videoaufnahme es schalten muss, sondern im Zweifel im Transkript einfach suchen kann nach irgendwelchen Schlagwörtern und dass man das dann findet. Und im Zweifel sich dann ja auch nochmal im Video angucken kann, aber dann weiß man wenigstens, wo es ist. Also ich sehe das auch nicht als Problem und ich sehe es tatsächlich auch eher als große Erleichterung, wenn, du hast es so schön beschrieben gerade, wenn eben nicht alle da sitzen und nur mittippen und ich stelle es mir auch stelle es mir anstrengend vor, in großen Verfahren, wo es wirklich um viel geht.
Ja, es ist auch ein kleines Verfahren. Ich war neulich in einem relativ kleinen Verfahren und da kam eine Zeugin, die hat aus meiner Sicht glatt gelogen. Das Gericht hat von vornherein klar gemacht, wir glauben ihr jedes Wort. Und dann hat sie sich widersprochen und dann frage ich, naja, haben sie vorhin gesagt, A ist so und so?
Mhm, ja.
Oder irgendwas ist A? Und sie sagt, ja, das habe ich, bla 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 bla. Und dann habe ich gesagt, ja, sie haben auch vorhin gesagt, A ist ganz anders. Und dann fällt mir der Vorsitzende vor, also Herr Burkhardt, diese Frage, das können Sie jetzt nicht stellen und bla bla, weil das hat
ja,
sie doch
cool,
ganz anders
danke
gesagt. Und ich sage, nee, das hat sie, ich habe mir das ganz genau aufgeschrieben, sie hat das so gesagt. Sagt der Beisitzer, nee, Herr Bruch, das hat sie ganz anders gesagt. Kommt von hinten die Protokollkraft, die am Landgericht gar nichts zu sagen hat. Oh, ich habe das Gleiche gehört wie Herr Bruch.
Tschüss.
Ja? Hat nicht geholfen, mein Mandant ist trotzdem verurteilt worden. Aber das zeigt, dass gerade Richterinnen und Richter, die, und das war in dem Verfahren aus meiner Sicht so, das werden die anders gesehen haben, aus meiner Sicht haben die, ich glaube, relativ zügig entschieden, meinem Mandanten nicht zu glauben und dem, und der Zeugin zu glauben, gar nicht so dramatisch ist jetzt, irgendwie, wenn es nur Mann und Frau ist, war nur kleine Vermögenssache. Da wäre es schon ganz geil gewesen, auch, da kommen wir bestimmt gleich noch zu, für die Revisionssachen, wenn dann mal diese ganzen Widersprüche, die so manche Zeuginnen und Zeugen produzieren, wenn das mal 1A runtergeskriptet wäre, damit man mal irgendwann nochmal sagen kann, ey, Leute, was ihr hier macht, ist vollkommen, hat nichts damit zu tun, was die wirklich gesagt hat. Ihr hattet vorher schon euren Fahrplan und den zieht ihr jetzt hier einfach durch. Also deswegen glaube ich, das wäre extrem wichtig, dieses Transkript und auch diese Wiederaufnahmen. Wäre ich ein großer Fan von.
Das kann ich nachvollziehen. Genau, Auswirkungen auf das Revisionsverfahren. Ich sage nur kurz dazu, dass man da jetzt keine konkrete Regelung geschaffen hat, aber es auch es kann genutzt werden als Hilfsmittel für die Revision. Vielleicht möchtest du das nochmal kurz ausführen, was da hilfreich wäre.
Ja, also bei der Revision schreibt man ja, das und das im Urteil ist falsch. Ja. Und da kann man nicht schreiben, also sagen wir mal so, wir bilden jetzt mal ein Beispiel. Daniel fährt ein blaues Auto. Alle Zeugen sagen, dass alle Zeugen sagen tatsächlich, der Täter hat ein rotes Auto gefahren. Ja, am Prozess am Landgericht sagen das alle, der Täter hat ein rotes Auto gefahren. Und am Ende schreibt das Gericht auf, wir haben hier die schriftliche Einlassung von Herrn Brokos, er fährt ein blaues Auto. Wir haben hier auch die Fahrzeugpapiere von Herrn Brokos und ein Foto von Herrn Brokos Auto, das ist alles ein blaues Auto. Und der Zeuge A, der Zeuge B und der Zeuge C, die haben auch alle gesagt, es ist genau ein blaues Auto gewesen. Dann können die mich verurteilen. Obwohl Zeuge A, B und C gesagt haben, ich bin mir 100% sicher, es ist ein rotes Auto gewesen, Herr Vorsitzender, Herr Richter. Ja, weil das kriege ich nicht rein. Ich muss dann einen Beweisantrag stellen oder mir andere Verrenkungen überlegen, wie ich es beweise, dass alle drei Zeugen gesagt haben, es war ein rotes Auto. So, derzeit kriege ich das aber nur unter bestimmten Bedingungen rein. Wenn in der Vernehmung, die da protokolliert ist, A, B und C sagen, Herr Vorsitzender, es war ganz klar ein rotes Auto und das Gericht später reinschreibt, die Zeugen A, B und C haben gesagt, es ist ein blaues Auto und der Brunkos hat ein blaues Auto, deswegen ist er der Täter, ist jetzt stark vereinfacht, dann könnte ich ja schon überlegen, sag mal, irgendwas ist hier doch schiefgelaufen. Und das wäre zum Beispiel eine Sache, und das ist eine Sache, die so brutal nicht, aber die ich halt schon manchmal erlebe. Die Zeugen erzählen 20 Minuten gequillte Kacke.
Ja.
Ja, um es mal zu sagen, das passiert manchmal. Also nur Zeug von vorne bis hinten, widersprüchlich, bescheuert und so weiter. Passt alles nicht zu irgendwas, was sie sonst anders gesagt haben. Irgendwann sagen sie, aber ich habe gesehen, wie der Täter das war, ne? Und der Täter sitzt da vorne neben Herrn Brunkhorst. So, und dann wird der Täter neben Herrn Brunkhorst verurteilt. Und da kann man sich immer schon fragen, ist das eigentlich so gedacht, dass ich mir nur rausziehe aus einer Aussage, und das Gefühl hatte ich, habe ich verzählt, ich ziehe mir nur das raus aus der Aussage, was ich brauche, um ihn zu verurteilen, den Rest schiebe ich weg. Klingt immer so, als wenn alle Richter das immer so machen, ist natürlich nicht so, ne? Es gibt viele Richterinnen und Richter, die sehr, sehr gut sind und die dann sagen, was haben sie denn für eine gequillte Mist erzählt gerade. Aber für diese Situation brauche ich halt keine Aufnahme, dann mache ich das auch. Ne? So, ne?
Okay. Gesamturteil? Mach das mal.
Ja, mach das mal. Alter. Also wenn der Richterbund so laut schreit wie bei dieser Sache, dann ist es wohl dringend nötig.
Ja, ich finde auch, also bis 2030 ist es jetzt auch nicht mehr ganz so lange hin. Ich glaube, sie wollen bis 25 schon an Staatsschutzsenaten damit anfangen. Also in 2 Jahren. Ich glaube,
Staatsschutzsenate sind da, wo Terrorismus verhandelt wird.
Hier in Niedersachsen zum Beispiel in Celle. Nee, nicht zum Beispiel, in Celle.
Da kriegen die, glaube ich, auch ein eigenes Gebäude für Staatsschutz.
Genau, ja, also finden wir gut. Ist jetzt gerade, wie gesagt, erst der Referentenentwurf. Wir gucken mal, ob sich da noch was dran ändert. Aber ich glaube, das würde schon gut was bringen. Ich habe jetzt, ja?
Referentenentwurf heißt übrigens für die, die jetzt googeln müssen, dass ein aus dem zuständigen Ministerium jemand unter der Ebene des Ministers, der Ministerin einen Entwurf gemacht hat, den man jetzt mal diskutiert, bevor das dann in die nächste Diskussionsrunde geht.
Genau, hat er schön erklärt.
Guckst du da eigentlich zu nebenher immer zu deinen Haaren? Ja,
tatsächlich.
Oder? Laura podcastet heute aus dem
Haar. Ja, genau so ungefähr. Die haben Hunger tatsächlich. So, ich habe noch zwei kleine Nachträge, die mir über den Weg gelaufen sind und die ich einmal kurz noch sagen wollte. Also, wir haben einmal die Geschichte mit dem Richter aus Weimar. Ich fasse es kurz zusammen. Wir haben das 2021 behandelt. Oh, das ist aber lange her. Genau, der hat Zu dem Zeitpunkt gab es in Thüringen Maskenpflicht, Abstandsgebot und auch Selbsttests, die Pflicht zu Selbsttests in Schulen. Und hat dann aufgrund, genau, es ist ein Familienrichter gewesen, weil es ist ein Familienrichter und hat dann diese Maßnahmen mit dem Hinweis auf Gefährdung des Kindeswohls nach 1666 BGB aufgehoben für für alle SchülerInnen an zwei Schulen. Und hat auch den LehrerInnen untersagt, die Maßnahmen durchzusetzen. So, und dann gab es einen großen Aufschrei. Wir haben darüber in einer Folge berichtet. Dann hat die Staatsanwaltschaft Erfurt tatsächlich Ermittlungen aufgenommen und hat auch Anklage erhoben im Mai 22 wegen Rechtsbeugung. Und tatsächlich ist diese inzwischen auch zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet. Ich weiß, dass wir da damals diskutiert haben und auch so ein paar Fälle diskutiert haben, was so Rechtsbeugung sein kann. So oft passiert das nicht. Dass sowas angeklagt wird und auch verhandelt wird, das ist ganz spannend. Und inzwischen läuft gegen den Herrn auch ein Disziplinarverfahren. Er ist jetzt seit Anfang des Jahres suspendiert vorläufig und hat seine Bezüge gekürzt bekommen um 25%. Beschwerde ist allerdings eingelegt.
Autsch.
Genau.
Also Bezüge auf 25%, nee, um 25%, das ist schon bitter.
Nicht auf 25%.
Ach, um 25%. Dann kann man, ist chillig. Dann zu Hause sitzen bei 75%. Wo kann ich unterschreiben?
Ja, genau. Das einmal zur Klarstellung. Und dann hat der BGH was zum Steel Thing heißt es, ne? Ja. Steel Thing. Gesagt, genau.
Ich glaube, es kommt von to stealth, schleichen und nicht
das
to steal.
Das ergibt Sinn. Genau, und zwar hat der BGH jetzt auch mal geurteilt, auch darüber haben wir schon mal gesprochen, das war ein Gericht in MacPom, glaube ich, oder Schleswig-Holstein, wo wir mal drüber gesprochen haben. Egal. Jetzt hat der BGH auch gesagt, die Strafbarkeit eines sexuellen Übergriffs nach 177 Absatz 1 ist beim Stealthing erfüllt. Dem lag folgender Fall zugrunde. Der Mann in der ganzen Sache hatte, beziehungsweise die Frau hatte gesagt, sie möchte nur mit Kondom Geschlechtsverkehr haben. Der Mann hat gesagt, ja, und hat auch so getan, als würde er das überziehen. Sie hat sich dann kurz weggedreht und hat dann nicht bemerkt, dass er das eben nicht gemacht hat und dass er es dann halt auch nicht benutzt hat. Und der hat der BGH gesagt, jawohl, das ist ein sexueller Übergriff, hat wohl auch kurz die Thematik einer möglichen Vergewaltigung angesprochen. In dem Fall war das nicht einschlägig, aber grundsätzlich könne das auch so sein. Also, damit ist es obergerichtlich einmal entschieden. Und Männer sollten so einen Scheiß lassen.
Männer sollten so einen Scheiß lassen aus verschiedensten realen Erlebnissen in Gerichtssälen. Frage ich mich auch manchmal, ich halte es für sehr schwer, das nachzuweisen, dass sie das mit Kondom wollte und er nicht. Also ich glaube, wenn man sich da ein bisschen geschickt verhält und ein bisschen geschickt verteidigt, ist die Frage immer eine andere. Aber ich will hier keine Anleitung
geben. Nee, lass das besser sein. Ja, das dazu. Ich habe am Ende noch eine, vielleicht wird das eine neue Kategorie, vielleicht führen wir mal wieder eine Kategorie ein oder eine Rubrik. Und zwar eine Empfehlung. Ich hatte erst überlegt, ob ich da selber, oder wir hatten erst überlegt, ob wir das zum Thema machen.
Spielt alle Hogwarts Legacy?
Wir sind der falsche Podcast, um darüber zu sprechen. Nein, ich möchte euer Augenmerk legen auf den Fall Andreas Daso. Andreas Daso ist ein Mann, der jetzt seit, ich glaube, 11 oder 12 Jahren in Haft sitzt wegen eines Tötungsdeliktes. Ich glaube, es ist auch ein Mord gewesen, den er begangen haben soll an seinen Nachbarn. Und ohne, dass ich da jetzt zu viel zu sage, da gibt es relativ viele Unstimmigkeiten, weil das Ganze damals schon ein Indizienprozess war und es für viele Dinge, die man ihm angelastet hat, auch durchaus andere plausible Erklärungen gibt. Das Ganze ist wunderbar aufbereitet im Podcast Die Nachbarn, den ich hier mit Herz wärmstens ans Herz lege. Und der Fall ist auch deswegen noch aktuell, auch wenn inzwischen, ich glaube, mindestens ein Wiederaufnahmegesuch gescheitert ist, aktuell ein Zivilverfahren anhängig ist. Da geht es um eine Schadensersatzgeschichte. Und auch da wird natürlich spielen diese ganzen Gründe, warum er es vielleicht doch nicht gewesen sein kann oder warum man ihn zumindest nicht hätte verurteilen können, mit den Indizien eine Rolle. Ich habe darauf verzichtet, das heute ausführlich zu besprechen, weil es, wie gesagt, unter anderem diesen wirklich sehr guten Podcast dazu gibt, der das viel, viel cooler und besser und richtig gut recherchiert hat und außerdem auch von zwei Frauen gemacht wurde, was auch mal Anerkennung verdient. Gut, das wollte ich hiermit empfehlen. Daniel,
Ja, jetzt noch ein paar blöde Sprüche zu Goblin-Revolution, nee. Aber Aufstand, aber nee. Ich spiele zumindest nicht.
Okay.
Laura, möchtest du es spielen?
Vielleicht, ja. Ich möchte da mich aber nicht weiter zu äußern. Hier in diesem Podcast in aller Öffentlichkeit.
Also, wenn ihr noch nicht mitbekommen habt, googelt mal die Debatte. Das ist
da gibt es auch spannend. Einen guten Podcast zu, das der das aufbereitet hat. Ja.
Ja.
Irgendwas mit, ich glaube, Games Podcast heißt der.
Ja, packst in die Shownotes.
Weil das eigentlich nicht das Thema dieses Podcasts ist. Genau, und damit sind wir am Ende angekommen. Wir sehen uns bald wieder. Ich find's gut, dass wir es genauso gemacht haben wie ein anderer Podcast und einfach nicht drüber geredet haben, dass wir ja nur 2,5 Wochen nicht da waren, statt 2,5 Jahre.
Ja, bis dann, ciao.
Du hast meinen Witz gerade kaputt gemacht. Schön. Okay, Daniel ist sehr kaputt.
Entschuldigung, nicht ganz groß.
Okay, also wir sind wieder da und bleiben euch auch erhalten. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.
Tschüss mit Öl und so. Gott, jetzt wird's boomerig. Ciao.